Ja, guten Morgen und herzlich willkommen auch meinerseits. Für mich ist natürlich erfreulich, dass Ihr Interesse größer ist als die Anzahl der Stühle. Aber ich bitte das zu entschuldigen, dass es für Sie nicht so erfreulich ist. Aber ich hoffe, Sie haben alle jetzt noch einen Platz gefunden. Ja, dass wir in einer Welt leben, war ja schon lange ein Spruch, aber ist, glaube ich, in seinem Realitätsgehalt im letzten Jahr sehr deutlich geworden. Ach, ich sollte vielleicht vorher noch sagen, es gilt das geschriebene und das gesprochene Wort. Ich werde das nicht eins zu eins ablesen oder so. Sie können sich aber gerne hinterher auch des geschriebenen Wortes aus Ihrer Pressemappe bedienen. Also nochmal, der Realitätsgehalt dieses Satzes, dass wir in einer Welt leben, ist, glaube ich, 2015 deutlicher denn je geworden. Nachdem Menschen vermehrt hier bei uns Zuflucht gesucht haben, ist auch klar geworden, dass wir die Konflikte und die Lebensbedingungen in anderen Teilen der Erde nicht einfach von uns weisen können als etwas, was uns nicht angeht. Und dass das Hunger, Gewalt und so weiter, Armut nicht nur Probleme sind, die in diesen Ländern zu lösen sind, sondern dass wir einen gewaltigen Anteil daran haben könnten, zur Lösung der Probleme beizutragen. Das ist, glaube ich, auch deutlich geworden, denn wir als Industrieländer, als Mitverursacher vieler Probleme, die Menschen die Lebenschancen entziehen, haben eine große Aufgabe dabei. Das ist auch im Jahre 2015 bei den großen Konferenzen deutlich geworden. Ich rede von der Klimakonferenz in Paris, aber auch von der UN-Konferenz zur Agenda 2030 für eine nachhaltige Entwicklung. Beide haben festgestellt, dass vor allen Dingen auch die Industrienationen jetzt ihre Hausaufgaben zu erledigen haben. Wir haben das noch nicht wirklich gut durchbuchstabiert, was das für unsere Lebensweise und für unsere Einstellung gegenüber armen Ländern und gegenüber Fremden bedeutet. Aber es wird eine zunehmend wichtigere Aufgabe werden. Dabei rede ich nicht einfach von einem Mehr an Entwicklungshilfe. Das ist deutlich zu einfach. Es geht, obwohl natürlich auch wichtig, aber es geht im Wesentlichen darum, in wichtigen wirtschaftspolitischen und klima- und friedenspolitischen Themen die richtigen Weichen zu stellen. Ich will nur einige wenige Beispiele nennen. Unser Lebensstil und die Unternehmen, die ihn begünstigen, können entweder ungerechte Löhne und lebensgefährliche Produktionsbedingungen begünstigen in den Produktionsländern, oder sie können einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen wirklich gute Arbeit und existenzsichernde Einkommen haben und damit auch eine Perspektive in ihrer Heimat. Ein zweites Beispiel: unsere Bereitschaft, internationale Handelsverträge im Vorfeld auf ihre Entwicklungsverträglichkeit und Menschenrechtskonformität hin zu überprüfen, kann dazu beitragen, die Ökonomien armer Länder weiter zu ruinieren, wenn wir dazu nicht bereit sind, oder ihre Einkommenschancen zu verbessern. TTIP, nebenbei gesprochen, wurde keiner solcher Prüfung unterzogen, wiewohl von der EU eigentlich selber als zwingend vorgeschrieben in ihren eigenen Statuten oder in ihren eigenen Abkommen. Drittes Beispiel davon, wie entschieden die EU-Mitgliedstaaten politische Lösungen in Konfliktsituationen wie in der Ukraine oder in Syrien suchen, hängt es ja wesentlich ab, ob sich die Flüchtlingsdramen verlängern oder ob sie sich verkürzen. Und unsere Ernsthaftigkeit, das Konfliktpotenzial zu mindern und schon gar keine Kleinwaffen in Krisengebiete zu exportieren und deren Verbleib strenger zu kontrollieren, nimmt wesentlichen Einfluss darauf, wie lange eigentlich das Leid von Menschen in Krisensituationen verlängert wird. Und als letztes, ob wir ambitionierte nationale Klimaziele auf der Grundlage des Paris-Abkommens setzen und dann auch umsetzen, hat einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Ernährungssicherung und damit auch die Überlebenschancen von Millionen und Abermillionen von Menschen, die andernfalls irgendwann ihre Siedlungsgebiete verlassen werden müssen als Klimaflüchtlinge, weil dort ihre Lebensgrundlagen entschwinden. In vielen Ländern Europas hat aber das Gegenteil stattgefunden, nicht ein erweiterter Blick für die globalen Herausforderungen und unsere Aufgabe darin, sondern eine nationalistische und Abschottungstendenzen wurden befördert. Und wenig war davon die Rede, was eigentlich die einzig zielführenden Bemühungen wären, nämlich dafür einzutreten, dass die Sicherheit und die Lebensbedingungen von Menschen in den Herkunftsländern nachhaltig verbessert werden. Darum hat sich Brot für die Welt bemüht, genau darum, im vergangenen Jahr in 90 Ländern und in 1600 Projekten. Wir haben 533 Projekte im vergangenen Jahr neu bewilligt. unsere drei Mittelgeber als wichtigste Quelle unserer Arbeit haben diesen wichtigen Beitrag durchaus gesehen und honoriert, auch 2015, und haben es mit Steigerung der Mittel honoriert. Die Spenden und Kollekten von Brot für die Welt für das Jahr 2015 lagen mit 57,5 Millionen, 1,8 Millionen über dem des Vorjahres. Das ist das zweitbeste Ergebnis, das wir in der letzten Dekade erzielt haben. Auch der Anteil der Kirchensteuern, die wir erhalten haben, ist mit 1,1 Millionen höher gewesen und hat sich damit auf 52,5 Millionen Euro erhöht. Die Bundesregierung hat uns rund 2,5 Millionen Euro mehr zugewendet und der Anteil oder die Gesamthöhe ist damit auf 129,8 Millionen angewachsen. Damit sind diese drei Mittelquellen deutlich gestiegen und wir haben durch sie ein deutlich höheres Gesamteinkommen durch Verluste aufgrund der Finanzkrise. Relativiert sich das dann wieder, aber unter dem Strich bleibt dennoch eine Erhöhung. Wir denken, dass dieses Spendenergebnis das hohe Vertrauen unserer Geldgeber und Spenderinnen und Spender durchaus widerspiegelt und bedanken uns für dieses Vertrauen ganz herzlich. Detaillierte Zahlen finden Sie dann im Jahresbericht auf Seite 56 und Aufstellungen über die Projekte und Projektbeispiele auf den Seiten 60 bzw. auf der Seite 14 folgende. Nach den Kriterien des Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen, DZI, das das Spendensiegel vergibt, haben wir im Jahr 2015 94,3% in die Projektausgaben gegeben und 5,7% in Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltung. Das ist nach DZI-Kriterien. Die nennen es dann niedrig. Die haben keine andere Kategorie. Ich sage in Klammern, es ist sehr niedrig. Soweit der Rückblick auf das Jahr 2015. Wie steht es mit den Herausforderungen 2016? Zum einen wird die Unterstützung für Binnenvertriebene einerseits, also das sind Flüchtlinge im eigenen Land, aber auch für Flüchtlinge aus den angrenzenden Ländern, in den angrenzenden Ländern, gemeinsam jeweils mit der gastgebenden Bevölkerung eine Herausforderung bleiben. 86% aller Menschen, die auf der Flucht sind, gegenwärtig leben in Entwicklungsländern, in armen Ländern und brauchen dort langfristig Perspektiven, das heißt Jobs, Gesundheitsversorgung etc., Schulbildung. Genau daran mangelt es aber häufig schon den Einheimischen. Die Herkunftsländer und auch die Gastgeberländer brauchen also Entwicklung ihrer Infrastrukturen und ihrer Ökonomien, um Flüchtlinge versorgen und Integration ermöglichen zu können. Das sollte allerdings und wird eine Aufgabe sein, die nicht dazu führen sollte, weder bei uns noch bei anderen mit Entwicklung beschäftigten Organisationen, dass andere langfristig unerlässliche Aufgaben für eine nachhaltige und menschenrechtsbasierte Entwicklung vernachlässigt werden. Deswegen halten wir es auch für zentral wichtig, die nachhaltige und menschenrechtsbasierte Entwicklungsarbeit sowohl politisch als auch finanziell zu fördern und dafür zu sorgen und einzutreten, dass sie die Mittel, die dafür zur Verfügung stehen, in Deutschland, in Europa und weltweit nicht zur kurzfristigen Abwehr von Flüchtlingen missbraucht werden. Dass Passageländer zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden und für die Rücknahme von Flüchtlingen Entwicklungshilfemittel zur Kompensation oder für den Bau von Grenzschutzanlagen missbraucht werden, ist falsch aus unserer Sicht. Es ist auch skandalös, wenn die EU-Kommission plant, Diktaturen noch mehr Ausrüstung und Entwicklungsgelder dafür zu geben, dass sie Menschen daran hindern, ihr Land zu verlassen. Es braucht stattdessen Unterstützung für eine menschenrechtsbasierte Entwicklung der ärmsten Länder und deutlich mehr Aufmerksamkeit für eine aktive Friedenspolitik. Wir halten es auch für ein falsches Signal, wenn die EU-Kommission plant, aus dem Topf, der für Krisenprävention und für zivile Sicherheit zur Verfügung steht, jetzt Ausrüstungs- und Ausbildungshilfe für Armeen afrikanischer Länder finanzieren zu wollen. Dem sollte die Bundesregierung sich mit Nachdruck widersetzen. Brot für die Welt fordert schon seit sehr langem, dass wir mehr Aufmerksamkeit und deutlich mehr Mittel für Krisenprävention, friedliche Konflikttransformation und Konfliktnachsorge zur Verfügung stellen und nicht dafür, dass diese Mittel umgewidmet werden, um Armeen auszubauen. Das kann ja, wenn es denn sein soll, geschehen, aber dann aus dem Verteidigungshaushalt. Zweiter wichtiger Trend für das kommende oder für das laufende Jahr sind die verschärften und zunehmende Gewalt und bewaffneten Konflikte. Wir werden uns auch 2016 vermehrt mit den Partnern dafür einsetzen, dass Konflikte gewaltfrei ausgetragen werden, transformiert werden und dass Gewalteskalation entgegengewirkt wird. Entwicklung braucht Frieden und Frieden braucht Gerechtigkeit. Die FAO hat gerade, ich weiß nicht, ob Sie es wahrgenommen haben, am Freitag mitgeteilt, dass 56 Millionen Menschen hungern oder krass unterernährt sind, genau in den Ländern, die gegenwärtig von Konflikten und Kriegen überzogen sind. Und ein ähnliches Ergebnis hat auch schon die Auswertung der Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele, die hinter uns liegen, 2015 ergeben, nämlich dass in all diesen Staaten, in denen Konflikte geherrscht haben, keines der Ziele zur Hunger- oder Armutsbekämpfung erreicht wurde. Deshalb unterstützen wir Menschen, zivilgesellschaftliche Organisationen in solchen Ländern, in fragilen Staaten, in potenziell oder aktuellen Konflikt involvierten Staaten, dass sie einerseits für ihre Rechte eintreten und helfen und Institutionen und Verfahren der friedlichen Streitbeilegung zu schaffen und zu nutzen. Frieden braucht auch Rechtssicherheit und einen ungehinderten Zugang aller Bürgerinnen und Bürger zu Gerichten und zu rechtsstaatlichen Verfahren. Wir haben einige Organisationen dabei unterstützt, das gegenüber ihren Staaten einzuklagen. Wir haben uns 2015 dafür eingesetzt und setzen uns auch 2016 dafür ein, dass Deutschlands globale Politik kohärent friedensverträglich gestaltet wird. Das heißt, dass sichergestellt ist, dass friedensfördernde Maßnahmen in der Entwicklungs- und Außenpolitik nicht gleichzeitig durch Versäumnisse in anderen Ressorts, zum Beispiel der Außenwirtschaftspolitik, zunichte gemacht werden. Ich spiele hier nochmal auf den Export von Kleinwaffen an und auf Lizenzen für Kriegsgerät in Krisenregionen und Diktaturen. Wir treten dafür ein, beides gänzlich zu unterbinden. Wir treten auch dafür ein, dass Unternehmen verpflichtet werden, ihre Investitionen im Hinblick auf Friedensverträglichkeit und Vereinbarkeit mit menschenrechtlichen Standards zu prüfen. Das sollte generell gelten, nicht nur für Waffenproduzenten. Es ist dringend notwendig, dass die Bundesregierung jeder Form aggressiver und unfairer Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen auf Kosten von Menschenrechten und Menschenwürden und auf Kosten der Lebenschancen von Menschen in armen Ländern einen Riegel vorschiebt. Das ist mein dritter Punkt. Deutschland arbeitet gerade an dem nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte. Dabei soll erreicht werden, dass Unternehmen entlang der gesamten Wertschöpfungskette Verantwortung für die Einhaltung von sozialen und menschenrechtlichen Standards übernehmen, also auch bei der Produktion in Entwicklungs- und Schwellenländern. Leider deutet aber alles darauf hin, dass die Bundesregierung sich erneut auf vollkommen unverbindliche Appelle an die deutschen Unternehmen beschränkt. Das Finanzministerium hat selbst die kleinsten Bemühungen anderer Ministerien, etwas mehr Verbindlichkeit reinzubekommen, torpediert im Moment. Damit Unternehmen ihre Geschäftspraxis ändern, bräuchte es aber verbindliche Vorgaben, deren Nichteinhaltung auch sanktioniert wird, denn unverbindliche, nicht eingehaltene haben wir jetzt wahrlich genug. Noch besser wären natürlich internationale Vorgaben, die für alle Unternehmen gelten. Ein solches internationales Abkommen versuchen Regierungsvertreter aus 60 Ländern gegenwärtig bei den Vereinten Nationen zu entwickeln. Im Oktober dieses Jahres findet das zweite Arbeitstreffen dazu statt. Leider hat Deutschland bisher diese Verhandlungen boykottiert im Interesse der Unternehmen, die Verbindlichkeit scheuen. Wir werden ein wachsames Auge auf den Fortgang dieser Verhandlungen haben und uns gegebenenfalls wieder zu Wort melden. Und wir werden gemeinsam mit unseren Partnern daran weiterarbeiten, dass der Satz, wir leben in einer Welt, eine positive Bedeutung erhält für die Menschen in Entwicklungsländern und auch bei uns. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.